So kann's gehen. So habe ich die Predigt überschrieben. Im Hauskreis beschäftigen wir uns seit längerer Zeit mit der Apostelgeschichte und lesen sie und besprechen sie. Und es ist schon faszinierend, wie man in der Apostelgeschichte sozusagen Augenzeuge, Ohrenzeuge davon wird, wie dann nach dem Pfingstereignis die ersten Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und nicht nur damals, sondern auch danach und immer wieder und heute genauso. Wir werden sozusagen Augenzeugen in der Apostelgeschichte von der Bekehrungsgeschichte des Kämmerers aus Äthiopien, Kapitel 8, des Saulus, Kapitel 9, Cornelius, Kapitel 10. Dreimal öffnet sich sozusagen der Himmel und Menschen fangen an Jesus Christus zu glauben und ihr Leben mit ihm zu leben. Ein Politiker, ein Theologe, ein Soldat. Alles harte Proben. Wir werden Augenzeugen davon, wie sich die Segenszusage Gottes an Abraham, damals im Alten Testament, wortwörtlich erfüllt. Gott hatte gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und jetzt lesen wir in dieser Apostelgeschichte, wie Menschen unterschiedlicher ethnischer Abstammung, aus unterschiedlichen Völkern und Kulturen, unterschiedlicher Hautfarbe, zum Glauben kommen und gesegnet werden. Menschen aus Afrika, Europa, Asien, alles fokussiert sich dort in dieser Gegend. Und die Berichte davon, wie Menschen über die Zeiten, über die Jahrzehnte, Jahrhunderte hier in unseren Dörfern zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, bei großen Zeltevangelisationen, im persönlichen Gespräch, in Freizeiten, wunderbar, das miterlebt zu haben oder erzählt zu bekommen. Es gab Zeiten einer regelrechten Erweckung, auch in unseren Ortschaften, oder auch das Einzelne zum Glauben an Jesus gefunden haben. Und ich habe die Predigt überschrieben mit so kann's gehen. Wie kann's gehen? Wie kann das auch heute gehen? Und dazu, denke ich, kann uns dieser Bericht über den Finanzminister aus Äthiopien eine Hilfe sein. Ich lese uns den Predigtext, ich hoffe, es ist einigermaßen lesbar, vorne Apostelgeschichte Kapitel 8, ab Vers 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese aus Jesaja Kapitel 53. Zitat, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Zitat Ende. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selbst oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Soweit unser Predigtext für heute. Meine erste Überschrift ist: Ein Mensch auf der Suche. Also, wir hören, das war der Schatzmeister der Königin von Äthiopien. Kandake war sozusagen die Königsmutter. Der König selbst war noch sehr jung und sie hat die Geschäfte geführt. Also der Lars Klingbeil der Königin. Wir erfahren auch, dass dieser Mann Eunuche war, also kastriert. Das war durchaus nicht ungewöhnlich. Dadurch stellte man sicher, dass nichts, also auch keine familiären Bindungen, einen solchen Menschen, einen solchen Mann von seiner wichtigen Tätigkeit als Finanzminister abhalten konnte. Und dieser Mann war jetzt etwa 4000 Kilometer nach Jerusalem aus seiner Heimat in Afrika gereist, um im Tempel anzubeten. Das war ungewöhnlich. Wen betete er gewöhnlich an? Seine Götter in seiner Heimat. Wenn man mal nachliest, stellt man fest, da gab es eine ganze Menge für alles Mögliche. Wind, Wasser, Luft, Ernte und so weiter. Es war schon so, dass dieser riesige Tempel, der damals in Jerusalem stand und der Herodes gebaut, tatsächlich Menschen aus anderen Ländern durch seine schiere Größe und seinen Prunk veranlasst hat, dorthin zu fahren. Quasi Weltwunder. Eiffelturm, Petersdom, Freiheitsstatue, Taj Mahal, Tempel Gottes. Da musste man mal hin. Der Mann hatte die Möglichkeit, das Geld dazu, die Dienerschaft für diesen langen Weg, sicherlich ein SUV, klimatisiert, und so machte er sich auf den Weg. Menschen machen sich auf den Weg. Stets von Neuem ein Wunder. Auf den Weg in die Nähe Gottes zu kommen, die Gründe können ganz unterschiedlich sein. Interesse, vielleicht kulturelles Interesse, Suche nach Gott, Interesse an Kunst, Spiritualität und vieles mehr. Und wir können ganz gewiss davon ausgehen, dass das auch heute weiter so ist. Gott wirkt in Menschen, bewirkt, dass sie sich auf den Weg, auf die Suche machen. Eigentlich ist meine Überschrift nicht ganz schlecht, ein Mensch auf der Suche. Gott braucht man nicht zu suchen. Gott ist da. Was verloren ist, sind wir Menschen. Nach dem Sündenfall hat Adam nicht Gott gesucht. Gott hat Adam gesucht. Und so ist das unverändert. Gut, wenn Menschen das erkennen, dass ihnen etwas fehlt im Leben. Sinn und Ziel, sich nicht zufrieden geben mit dem, was die Welt ihnen bietet, sondern spüren, dass das alles ihre Seele nicht erreicht. Und unser Kämmerer hier, unser Finanzminister, wird uns jetzt gezeigt auf seinem Rückweg. Wenn alles normal gelaufen ist, musste er eine enttäuschende Erfahrung in Jerusalem gemacht haben. Die Erfahrung nämlich, dass Fremde, Nichtjuden, gar nicht in den Tempel durften. Nur Juden und, wie wir aus der Bibel wissen, auch die nur eingeschränkt. Fremde nicht und Eunuchen schon gar nicht. Im mosaischen Gesetz heißt es dazu, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Also weiter als bis zu den Souvenirläden ist er nicht gekommen. Da konnte er die Schneekugel kaufen mit dem Tempel. Wie ist das heute in der Gemeinde? Sind die Stufen da vorne sehr hoch? Können Menschen zu uns in die Gemeinde kommen? Gut, dass es linksrum diesen Zugang gibt ohne Stufen. Jeder kann rein. Gut, dass es in der neutestamentlichen Gemeinde auch keine Ticketkontrolle gibt, sondern den Begrüßungsdienst. Wenn jemand kommt, wird er freundlich begrüßt. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du hast uns gerade noch gefehlt. Das hat dieser Mann nicht erleben können. Wir bekommen die Situation gezeigt im Text, wie der Mann auf seinem Weg diese öde, trockene Straße von Jerusalem nach Gaza fährt und aus dem Propheten Jesaja liest. Drei kleine Aspekte dazu. Er hatte offensichtlich das Geld dazu, sich eine Jesaja-Schriftrolle zu kaufen. Kostete wohl ein Schweinegeld. Viel teurer als die dicke neue Studienbibel von Lorenz. Zweiter Aspekt, er sprach offensichtlich mehr als nur seine Heimatsprache. Also demnach noch Hebräisch oder Griechisch. Nichts Ungewöhnliches für so Spitzenpolitiker ist auch heute oft so der Fall. Und das Dritte, er las laut. Das war damals wohl so üblich. Und wenn man mal nachliest, hat sich offensichtlich im Mittelalter gewandelt zum leise Lesen, wohl in den Klöstern, damit man sich nicht gegenseitig beim Bibellesen störte. Mein zweiter Punkt, Begegnung mit Folgen. Wir lesen jetzt, dass Gott den Diakon Philippus zu diesem Mann schickt. Wir lesen, dass Gott durch einen Engel zu Philippus sagt und schickt ihn auf diese Straße, auf der Kämmerer fuhr. In unserem kurzen Text gibt es drei Wege, mit denen Gott mit Menschen redet und ihnen etwas klar macht, durch den Engel, durch den Heiligen Geist und durch einen Menschen. Ich würde sagen, drei Wege von vielen. Gott ist unbegrenzt, wie er Menschen etwas mitteilen will. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, wie macht denn Gott mir oder dir einen Auftrag klar? Wie redet er zu uns? Wird das uns in einer Situation klar? Da muss ich jetzt mal hin, da bin ich jetzt gefragt. Kommt der Gedanke ganz plötzlich? Ist es morgens die Bibellese, dass mir an diesem Text, den ich lese, klar wird, Mensch, Gott möchte etwas von mir? Ist es eine Einladung, ist es ein Hinweis von jemand anderem? Da solltest du mal hingehen. Und diese Frage, das wäre mir viel wert, soll heute mit uns gehen. Dass wir offen sind für das Reden Gottes, für die Aufträge, die er uns gibt. Seine tröstenden Worte, seine Aufklärung, seine Aufträge. Aufmerken, wenn Gott uns schickt. Philippus, lesen wir, macht sich auf den Weg. Natürlich bedeutet das für ihn Planänderung. Mühe, ja, es gehört dazu. Gott sagt zu ihm durch diesen Engel, nicht dreh dich mal auf die andere Seite, sondern steh auf, Philippus. Und er schickt ihn auf diese besagte Straße. Es gab, wenn man nachliest, zwei klassische Wege von Jerusalem Richtung Gaza. Ich gehe mal davon aus, bis man an die Küste kam. Und er sollte von diesen beiden Wegen den öden Weg nehmen. Also nicht die A5, sondern die A45. Ein Evangelist würde nie den öden Weg nehmen. Es sind ja keine Menschen unterwegs. Aber Philippus gehorchte. Gut, ich gehe auf den einsamen Weg. Seinen ganzen Auftrag kannte er ja noch gar nicht. Und ich glaube, er hat gelernt, Gott sieht weiter als ich. Ich muss noch gar nicht alles kennen. Gott führt Schritt für Schritt. Und jetzt wird Philippus durch ein Wort vom Geist Gottes zu diesem Wagen geschickt. Man kann sich vorstellen, wie er versucht hat, immer da bei diesem Wagen zu sein. Mal davor, mal dahinter, mal dem Zuge gewinkt da oben drauf, wie man das so macht. Und jetzt hört er, dass der Mann auf dem Wagen laut liest. Ich gehe davon aus, er hört eine ganze Zeit zu, um zu erkennen, was der liest. Und er hört dann dieses Zitat aus dem Buch Jesaja: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, tut seinen Mund nicht auf. Wir kennen die bekannte Stelle. Wir lernen, erstmal zuhören. Erstmal sich Zeit nehmen und zuzuhören. Um was geht es hier eigentlich? Mal die Klappe halten können. Ist auch gut. Und es schadet auch nicht, sich im Wort Gottes auszukennen. Ich habe mir die Frage gestellt, hätte ich vom Zuhören erkennen können, aus welchem Buch der Bibel der Kämmerer las? Und nach welcher Übersetzung? Wir lachen manchmal im Hauskreis, wenn jemand den Text liest und dann sagt eine oder ein anderer, was hast denn du da gelesen? Steht bei mir ganz anders. Gut, die vielen Übersetzungen, aber ich weiß nicht, ob man dann immer erkennt, um was es geht. Und wenn ich das gar nicht gewusst hätte, was der Mann da liest, wo wäre denn der Anknüpfungspunkt gewesen für ein Gespräch? Wenn ich selbst einen Bibeltext nicht kenne, geschweige denn ihn verstehe, dann fällt ja eine solche Frage, verstehst du denn, was du da liest, schon flach. Es wird berichtet, dass viele muslimische Migranten unsere westliche Gesellschaft hinsichtlich des christlichen Glaubens gar nicht ernst nehmen können. Warum? Weil sie ganz schnell feststellen, dass in unserer säkularisierten Gesellschaft eine Glaubensidentität im Sinne des christlichen Glaubens gar nicht mehr besteht. Zur Bibel und dem Glauben an Jesus weitgehende Ahnungslosigkeit unter den sogenannten Christen. Das ist das, was Sie hier erleben. Klasse, ihr Lieben, wenn wir in unserer Bibel zu Hause sind. Dann erst, nachdem er zugehört hat, fragt Philippus den Mann, verstehst du denn, was du da liest? Eine Frage stellen. Gut, mal fragen. Nicht gleich alles wissen, mal fragen. Hätte aber auch schief gehen können, nicht wahr? Die Antwort hätte ja auch sein können von diesem Minister, was geht dich das an? Traust du mir das nicht zu? Ihr werdet das sicher alle in eurem Leben schon erlebt haben. Die Suche nach einem Gespräch kann auch fehlschlagen. Ja, kann auch misslingen. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich von negativen Erfahrungen nicht abhalten zu lassen. Philippus hatte hier offensichtlich ein gutes Gespür dafür, wie er diese Frage stellen kann. Hat den rechten Ton getroffen. Etwas, was ich hier unter euch auch immer wieder erlebe. Menschen, die den richtigen Ton treffen. Ganz toll. Setz dich zu mir. Der Kämmerer, lesen wir, lädt Philippus ein, sich neben ihn auf den Wagen zu setzen. Das heißt, er ist offen für Hilfe, ist interessiert, hat vermutlich gemerkt, dass er den Text selbst gar nicht versteht. Finde ich übrigens gar nicht so schlimm, geht uns mit dem Buch Jesaja, glaube ich, oft auch nicht anders. Schon ein sehr komplexes Buch, mit dem man echt seine Mühe haben kann. Setz dich zu mir, sagt dieser Minister. Ach, wie schön, wie wertvoll. Nicht der Philippus drängt sich auf, sondern der Fremde bittet ihn, sich neben ihn zu setzen. Jude oder Nichtjude, reich oder arm, hell oder dunkelhäutig, Mann oder Frau, Inländer oder Ausländer, ganz egal, was zählt, ist die Bitte, setzt du dich mal zu mir? Die Verkündigung des Evangeliums von vorne, bei einer Veranstaltung, bei einer Evangelisation, super, alles gut und richtig. Aber beten wir auch dafür, dass wir das immer mal wieder auch dürfen. Komm, setz dich mal zu mir. Nur wir beide. Und dann wird diese Stelle aus Jesaja zitiert und die Frage des Mannes ist, von wem redet denn Jesaja hier? Von sich selbst oder von jemand anderem? Und diese Frage, die war und die ist elementar. Wir wissen, dass die orthodoxen Juden bis heute sagen, der redet vom Volk Israel. Und die Antwort des Missionars Philippus ist, der redet von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und jetzt kann Philippus diesem Fremden das Evangelium von Jesus Christus erklären. Was für ein heiliger Moment. Gebe es Gott, dass wir, einige von uns, viele, mehrere, immer wieder dahin kommen dürfen, einem anderen Menschen das Evangelium von Jesus zu erklären. Wie gerne hätte ich dem Philippus zugehört. Wie hat er das gemacht? Die frohe Botschaft von Jesus weiterzuerzählen. Und zu dieser guten Nachricht gehört auch, dass Jesus, der Sohn Gottes, sein Leben auch für diesen ausländischen Eunuchen geopfert hat, damit auch er mit Gott versöhnt sein kann. Guck dir mal, ich habe mich gefragt, ob Philippus mit ihm diese Schriftrolle hin und her gedreht hat und zum Beispiel ihm vorgelesen hat oder ihm gezeigt hat, was Jesaja 14, Vers 1 steht, also etwas weiter vorne. Da heißt es, denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen und sie in ihrem Land wieder ruhen lassen. Und Fremdlinge werden sich zu ihnen gesellen und dem Hause Jakob anhängen. Oder Jesaja 56, und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich scheiden von seinem Volk. Und der Verschnittene, also der Eunuch, soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Ihr Lieben, das ist doch Evangelium pur. Was Philippus diesem Mann mitgeben konnte, Heilsgeschichte, die sich abspielt, die noch aussteht, aber die angekündigt ist in der Bibel. Wie das Evangelium sich ausweitet und allen Menschen gilt. Worte werden lebendig. Das, was Philippus dem Mann von Jesus erklärt, lesen wir jetzt, dass es etwas in ihm bewirkt. Gottes Wort ist lebendig, das zeigt sich bei diesem Minister auch wieder. Und es weckt an dieser Stelle den Wunsch bei diesem Mann, nun auch selbst an diesen Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes, zu glauben. Und der Kämmerer braucht jetzt gar keine Bedenkzeit mehr. Er will seinen neuen Glauben an diesen Jesus jetzt und hier an dieser Stelle durch die Taufe, durch das Zeichen der Taufe verankern und bezeugen. Er will Ja dazu sagen. Und für Philippus ist das nun offensichtlich wunderbar einfach. Kein Glaubensgrundkurs vorweg. Keine Frage nach einer Nachbetreuung. Echter Glaube trägt sich selbst. Und die Taufe im Wasser war jetzt für diesen Mann die Besiegelung, die öffentliche Bezeugung, der vom Geist Gottes und vom Zeugnis des Philippus in ihm gereiften, erzeugten Entscheidung, sich und sein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Die Bekräftigung öffentlich, alle konnten zusehen, von jetzt an seine bisherigen Götter loszulassen, hinter sich zu lassen und sein Leben alleine im Namen des lebendigen Gottes zu leben. Von da an und in alle Ewigkeit. So kann es gehen. Ich finde, dieser Text kann uns eine Reihe von Anstößen geben, dass wir so oder ähnlich auch Menschen begegnen können, ihnen ihre Fragen beantworten, ihnen helfen, Jesus zu finden. Es ist nur ein Beispiel. Aber auch hier in unseren Dörfern gibt es die öden Wege. Ihr kennt sie. Wo Menschen unterwegs sind, auch in unseren Dörfern gibt es die Kutschen, wo Menschen unterwegs sind. Gar nicht so schnell. Auch in unseren Dörfern gibt es Orte, die es ermöglichen, dass jemand sagt, komm, setz dich zu mir. Unsere Bitte ist an Gott im Namen Jesus, seines Sohnes, dass das auch hier immer wieder gelingt. Dass wir weggucken können von dieser öden Straße in Gaza, sondern wissen, wo Gott uns hingestellt hat, nämlich hier, auf unsere Wege, auf unsere Orte. Danach, so lesen wir, wird Philippus weggenommen. Aber was bleibt, ist nicht Verwunderung darüber bei diesem Kämmerer, bei diesem Minister oder vielleicht Erschrecken oder Verunsicherung. Nein, so lesen wir, was bleibt bei ihm, ist große Freude über das, was er erlebt hat, was er verstanden hat und über seine Entscheidung. Das heißt da, er zog seinen Weg fröhlich. Vorher hatte er laut gelesen